Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der MotoGP-Podcast. Ja, ich bin hier nicht alleine, denn ich habe den Felix bei mir an der Seite.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, und vielleicht einige von euch kennen vielleicht die Begrüßung, denn wir haben auch gleichzeitig einen Formel 1 Podcast seit über 4 Jahren schon. Und ja, ne, ich meine, durch unseren Freundeskreis hat sich ein bisschen ergeben, dass da jemand dabei ist, der hat die MotoGP ja extrem verfolgt. Und ehrlich gesagt,
auf jeden Fall
kommt die jetzt auf Sky. Das heißt, ich kann die jetzt auch verfolgen und ich habe eigentlich ziemlich Bock, mich da mal jetzt so, ja, wie sagt man, mal einzuleben, mir das mal wirklich anzuschauen und alles. Ich habe da richtig Bock drauf und ja, ich bin sozusagen
jetzt... Das ist die beste Entscheidung deines Lebens.
Ja, das werden wir noch sehen. Aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also vor allem, ich bin halt der absolute Laie. Also das sage ich jetzt schon mal vorneweg. Ich bin da gar nicht so in der Thematik noch drin. Ich meine, das kommt dann alles, ne, mit der Zeit natürlich. Aber ich habe jetzt dich als Profi an meiner Seite. Also da sehe ich keine Probleme drin.
Das kriege ich mal hin. Generell würde ich sagen, dass man hier auch im Podcast jetzt mal... erstmal mit den Basics, irgendwie bei den Basics bleiben und jetzt noch nicht uns jetzt auf die Bikes an sich so stürzen von der Technik her, sondern wir sind jetzt noch vor der Saison, dass wir erstmal ein bisschen die Marken durchgehen und ein bisschen was dazu sagen, Fahrer, Stärken, Schwächen und dann vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben und dann soll es eigentlich schon gewesen sein, oder was sagst du?
Ja, nee, genau, so hätte ich es auf jeden Fall auch gemacht. Der Saisonstart ist ja auch jetzt im Vergleich zur Formel 1 eine Woche später auch erst, also erst am 9., ist es der 9. oder der 10. März? Ich weiß gerade nicht, das Wochenende. Auf jeden Fall das Wochenende 9., 10. März müsste es sein. Ja, da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit dann, bevor es dann losgeht in Katar. Ja.
Auf jeden Fall.
Über was willst du denn starten eigentlich? Also mit was möchtest du
denn? Ja, ich glaube, auch jetzt, wenn jetzt hier Leute dabei sind oder Zuhörer sind, die jetzt vielleicht genauso wie du noch gar keinen großen Berührungspunkt hatten mit der MotoGP. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal den Namen Marc Marquez in den Raum werfe, dann kann jeder, glaube ich, dazu irgendwie eine Verbindung aufbauen oder hat den Namen schon mal gehört. Und dann würde ich sagen, dass wir da einfach mal einsteigen, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Okay. Also, ich glaube, du weißt oder du wusstest damals auch schon, dass Marc Marquez bei Honda war vor der Saison.
Ja.
Also der hat seine letzte Saison bei Honda gefahren, ist jetzt am Anfang von der Saison gewechselt zu Ducati. Was, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vorwegnehmen kann, wenn man die Brücke schlagen kann zu der Formel 1, so ein bisschen dem Red Bull entspricht. Also die Ducati ist mit das schnellste Bike im Feld, ist dafür aber auch nicht ganz einfach zu fahren. Ich würde sagen, die am leicht zu fahrendste Maschine ist die Aprilia. Ja. Und jetzt hat man halt wahrscheinlich beste Fahrer, wenn nicht beste Fahrer jemals, nach dem Rossi eventuell.
Wie viele Weltmeistertitel hatte Marc Marquez? Ich glaube 6, oder?
Ja, 5 oder 6, glaube ich.
Ja.
Was? Mit dem Kopf, das finde mal raus, on the fly, Marc Marquez.
Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich immer mal was gelesen, mal vor, wo der das letzte Mal gewonnen hat, glaube ich, dass er 6 Titel hat.
Ja. Auf jeden Fall. Der sitzt jetzt auf der Ducati. In einem Team, natürlich mit seinem Bruder. Das ist natürlich wieder, besser geht's nicht für ihn.
Warte, da muss ich mal kurz reinkrätschen. Das ist aber auch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass dem sein Bruder auch dort fährt und dass die jetzt vor allem sogar im gleichen Team sind. Das habe ich jetzt vorhin zufällig gelesen, weil da auch irgendwo war ein Bericht bei Instagram, das habe ich gesehen und ey, voll krass, auf jeden Fall. Einfach Brüder, die da so in der Sportart drin sind, in der höchsten Klasse, sage ich mal, was die da machen, also schon, das ist schon krass.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde jetzt, also ich bin ja, also Marc Marquez ist ja, sag ich mal, so ein bisschen der, den kennt jeder, mhm. aber der Alex Marquez kennt kaum jemand. Hat leider auch noch keinen Win. Ich glaube, 4 Podiums insgesamt erst geholt und 2 Laps als Führender. Aber ja, also ich bin mal gespannt auf die Kombination, vor allem wie jetzt vor allem Marc mit dem neuen Motorrad zurechtkommt. Man hat es jetzt so ein bisschen in den Trainings gesehen, dass die Pace auf eine Runde schon sich jetzt vor allem im letzten Testtag ziemlich gestreckt hat und ziemlich, da hat er sich ziemlich entwickelt. Ich würde sagen, er ist jetzt auch schon relativ auf Rennpace, noch nicht auf Qualifying Pace, aber auf Rennpace sehe ich ihn schon. Aber wir werden sehen, was er dann vor allem im Gegensatz zu der Konkurrenz, Stichwort Bagnaia, so dann im Qualifying halt anstellt. Er ist jetzt auch schon so weit auf dem Motorrad, dass er selber von sich aus sagt im Interview, er geht jetzt schon langsam ans Limit, hat jetzt auch schon den ersten Sturz gehabt, was jetzt im Test eigentlich in der Rolle, in der er ist, eigentlich ein gutes Zeichen ist, ja. dass er den Mut hat, auf jeden Fall das Motorrad bis an die Grenze zu fahren.
Vor allem, ja. Es waren jetzt auch, war das vor einer Woche, waren ja die Tests in der MotoGP. Und was mich da wirklich begeistert hat, weil das halt vor allem genau das Gegenteil ja ist, wie es zum Beispiel in der Formel 1 ist, dass dort, dass die ja so schnell fahren, dass sie sogar Rundenrekorde gebrochen haben. Das hast du ja zum Beispiel in der Formel 1 überhaupt nicht. Da fährt ja jeder 3 Sekunden langsamer wie normalerweise, weil man ja nicht zeigen möchte, was theoretisch möglich ist. Warum ist denn das eigentlich 100%. So? Oder war das schon immer so? Oder?
Also man hat, war das schon immer so. Das ist immer schwierig zu sagen, weil du kannst natürlich auch sagen, es war jetzt am Anfang auch so, dass man gedacht hat, in den ersten 3-4 Testtagen, boah, der Marc Marquez schon ziemlich langsam. Mhm. Blöfft er? Oder warum fährt er so langsam? Also diesen Gamble, den hast du auch in der MotoGP drin. Aber generell kann man sagen, dass in der MotoGP ist diese psychischen Spielchen sind viel, viel krasser, würde ich sagen, als in der Formel 1. Okay. Weil die halt viel näher körperlich aneinander sind. Und du siehst es auch meistens dann in den freien Trainings. Zum Beispiel war das letztes Jahr Bagnaia und Jorge Martin. Die sind einfach mal 20 Minuten lang, ist der Jorge Martin den Bagnaia auf Schritt und Tritt. Der war vielleicht 2-3 Meter die ganze Zeit hinter dem. Also okay. Der hat den einfach über den Kurs gejagt. Also das ist schon, das merkt man schon. Und jeder will natürlich dann auch in den Tests schon mal, sag ich mal, so eine Marke setzen, wen es zu schlagen gilt. Und das ist in dem Jahr ganz klar der Francesco Bagnaia, wo man jetzt einfach mal gucken muss. Aber das ist schon cool, finde ich, weil du gehst nicht ganz ungebildet ins erste Rennen, du hast schon so mal einen ersten Eindruck auf jeden Fall.
Ja, ich finde es nur wirklich krass, sage ich jetzt mal, dass vor allem der Rundenrekord direkt für, also mit so einer, ja, das ist schon, ich glaube, was waren es, 7/10 oder irgendwie sowas? Haben die das ja
9/10 sogar.
9/10, das ist ja abnormal. Also,
ja.
Das ist schon.
Ja, ja, aber Spike hat sich auch enorm entwickelt.
Ja, ja.
Das ist schon wirklich wild, aber die Ducati, die fährt eigentlich auch dieses Jahr außer Konkurrenz. Also die einzige Möglichkeit, wie die sich schlagen können, ist, sich selbst zu schlagen. Ansonsten.
Also, sie sind ja auch das schnellste Motorrad. Also mit 355 km/h Topspeed auch mit Abstand Platz 1.
100%
gewesen, da geht nichts jetzt bei den vorbei. Tests. Und Aprilia war ganz, also die waren letzter vom Topspeed her mit 347.
Ja. Ja, man muss aber sagen, vor allem jetzt im Rennkalender, Topspeed ist immer ein schöner Wert, nice to have. Aber man sieht es dann zum Beispiel immer in der KTM, Beschleunigungsmonster. Das wirklich dann abzuschätzen, was dann wirklich das schnellste Bike ist, da kann man das. In der Formel 1 hast du viele lange Strecken, glaube ich. Da bist du jetzt gefragt.
Ja, das kommt drauf
relativ
an. Also du musst vergleichen, zum Beispiel letztes Jahr, da war auch theoretisch der Ferrari auf den Geraden schneller als der Red Bull. Aber das Problem ist, das ist ja immer so im Motorsport, egal wo, du verbringst halt die längste Zeit in den Kurven. Und da ist halt am wichtigsten, wie du vor allem reinkommst und wie du rauskommst. Ja, und da, ne, da ist halt dann die Topspeed nicht gefragt. Da kommt es auf die Beschleunigung drauf an, einfach auf die Traktion an sich. Ja, also deswegen, das kommt drauf an. Die Topspeed ist nicht mit, also nicht das Wichtigste auf jeden Fall. Auch nicht in der Formel 1.
Okay, weil ich kenne es jetzt nur aus dem MotoGP, so, also im tiefsten Sinne,
ja,
ist es halt so, dass in der MotoGP ist halt die Kurvengeschwindigkeit viel entscheidender eigentlich, wie du jetzt auch schon in Formel 1 gesagt hast, wie der Topspeed. Die meisten Überholmanöver sind meistens halt am Bremspunkt oder halt am Kurvenausgang.
Ja.
Und das ist halt Physik. Auf zwei Reifen kommst du halt nicht so schnell durch eine Kurve wie auf vier. Und dementsprechend ist ja auch ein Marc Marquez so ein begnadet guter Fahrer, weil der diese Kurveneinfahrt so gut beherrscht wie kaum ein anderer. Diesen Sturz quasi aus einem aufrechten Motorrad in die Kurve, das Motorrad fallen zu lassen. Und dann, das sieht immer ganz, ganz, du denkst dir, wenn du das erste Mal siehst, so, ja okay, der legt sich jetzt ab, weil er es hinbekommt. Er driftet in diese Kurve rein und das hört sich, ich glaube, in der Formel 1 darf man nicht driften, das verbrennt zu oder das ist zu zeitintensiv. Aber in der MotoGP schaffst du das halt, dein Motorrad dann in den Winkel zu kriegen und in eine Gewichtsverteilung, dass du sagst, jetzt ist die perfekte Kurveneinfahrt.
Also stelle ich mir das wirklich vor, dass die driften, sag ich mal so.
Ja, okay. Also jetzt nicht, dass die quer da reinfahren, ja, aber ja, du siehst dann richtig, dass das Hinterrad, sag ich mal so 4, 5, 6 Zentimeter auf einmal schwimmt in eine Richtung, je nachdem, wo halt die Kurveneinfahrt ist. Also meistens halt in die abgewandte Seite von der Kurve. Und das ist dann, das kann der Marc Marquez so gut wie kein anderer. Und das hat man dann auch gesehen jetzt bei den Tests, um da jetzt mal wieder zurückzukommen. In den letzten Tagen hat es immer mehr geklappt und er hat es auch gesagt, dass er das immer mehr, er fährt immer natürlicher, weil du fährst ja vor allem jetzt, wenn du deine Quali-Zeit fährst, dann fahren die Fahrer komplett nach Instinkt, also da fährt ja niemand und überlegt sich, sondern es geht so schnell, das muss so schnell gehen, dass sie einfach nach Instinkt fahren. Mhm. Ja, und da kam das dann so zustande. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie der Marc Marquez, sage ich mal, ab Rennen 5 dann performt, weil vorher wird er, denke ich, noch keine große Rolle spielen auf den Sieg, aber who knows?
Ich habe auch mitbekommen, die haben halt auch Probleme gehabt, aber ne, die haben kaum Longruns und so gefahren in den Tests, also da ist generell noch eine Unbekannte bei denen, ob das überhaupt, also ist halt schwer einzuschätzen. Ja, genau.
Ja, ja, das hat man aber, glaube ich, überall relativ. Aber ich bin wirklich mal gespannt. Dann haben wir ja letztes Jahr den Zweikampf gehabt von Francesco Bagnaia und Roche Martin, beide auch auf der Ducati. Da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt. Da muss man jetzt mal, kann man vielleicht mal eine kleine erzählen. Roche Martin wollte schon immer ins Werksteam von Ducati, er ist ja im Kundenteam. Mhm. Und die haben Bastianini, haben sie ja jetzt neben Francesco Bagnaia gesetzt, bis 25, also noch das kommende Jahr. Und du kannst auf keinen Fall beide, also Roche Martin und Bagnaia, kannst du nicht in ein Team setzen. Und deshalb drängt Roche Martin, und das ist jetzt auch so ein offenes Gerücht, dass wenn er jetzt im kommenden Jahr nicht den Platz kriegt im Werksteam, dass er dann sogar Ducati verlassen wird. Und Roche Martin ist, sag ich mal, ein sehr, sehr, sehr selbstbewusster Fahrer, der das auch so offen kommuniziert. Und so kommt es dann halt, dass er gesagt hat, also er ist der beste MotoGP-Fahrer momentan im Feld und er will unbedingt ins Werksteam. Verständlich, es war ein Zweikampf bis zum Schluss, aber Bagnaia ist nun mal Weltmeister geworden jetzt. Und man muss auch sagen, das sind die zwei, wo ich sage, momentan, die haben die schnellste Rennpace. Also da führt nichts dran vorbei.
Also, dass die auch als Favoriten jetzt erstmal am Anfang von der Saison jetzt reingehen, wahrscheinlich dann auch.
Ja, okay. Also die zwei gilt es auf jeden Fall zu schlagen, vor allem dann Bagnaia, weil er jetzt auch schon wieder in den Tests die schnellsten Zeiten gefahren hat. Und der Mann fährt einfach, also der fährt einfach wie eine Maschine.
War also, das der erste Weltmeistertitel von ihm? Oder ist er schon mehrfach? Ja. Ah, okay.
Nee, ich glaube, es war der erste.
Okay.
Ich glaube, es war der erste, ja. Ah, nee, stopp, natürlich, das war sein zweiter. Wir sind ja schon in 24, sorry. Jawohl. Das war sein zweiter.
Ah, okay. Nee. Mhm. Wann hat er den ersten gehabt?
Und gut. 22, 23, das war direkt das Folgejahr.
Ah, okay.
Mhm. Also Doppelmeister, aber es ist halt, sag ich mal, in den zwei Jahren Weltmeister zu werden auf einer Ducati, das Motorrad war einfach schon immer das Schnellste. Mhm. Und deshalb, Yamaha und Honda kann man ja in den letzten zwei, drei Jahren, konnte man es ja eh vergessen. Von daher bin ich da jetzt wirklich mal gespannt. Aber das sind so, sage ich mal, so würde ich sagen, die drei Highlight-Fahrer, die meisten kennen, die jetzt nichts mit dem MotoGP zu tun haben. Dann haben wir jetzt natürlich noch einen Pedro Acosta, jetzt einen Rookie bekommen aus dem Moto2, der direkt dort alles in Grund und Boden gefahren hat. Auf den ich auf jeden Fall mal sehr gespannt sein werde. Der fährt im Gas-Gas-Team von Red Bull.
Kommen da KTM. Oft Rookies aus der Moto2 hoch oder ist das auch eher so ein seltenes Ding, sag ich jetzt mal?
Nee, das ist, muss man sagen, das finde ich cooler als bei der Formel 1. Du hast jedes Jahr mindestens ein oder eher zwei, drei Fahrer, die hochkommen aus der Moto2. Und du hast dann auch, sag ich mal, diesen Hype, da setzt sich dann durch, die Topfahrer aus der Moto3, die die Championship gewinnen, die gehen direkt meistens in die Moto2 hoch.
Ja.
Und die Topfahrer, die in der Moto2 sind, die fahren dann auch MotoGP. Hat auch damit zu tun, dass das Thema Angst und Altwerden auf dem Motorrad ganz, ganz schlecht funktioniert. Das heißt, sobald du eigentlich in so ein Alter kommst, wo die Leute dann Familie haben oder...
Ja, klar.
Wo du nimmer mit diesem, ja, ich fahre jetzt auf Biegen und Brechen in die Kurve und wenn ich mich halt ablege, dann lege ich mich halt ab.
Ja.
Dann funktioniert es nimmer. Und deshalb hast du halt immer diese kontinuierlichen jungen Talente, die dann da reinstoßen, so wie es Marc Marquez auch war. Mhm. Er hat alles in Grund und Boden gefahren, Motor 2, Motor 3, kommt hoch, fährt oben alles in Grund und Boden. Also du hast da schon eine große Durchlässigkeit, was ganz cool ist.
Ja, das ist halt wirklich nicht schlecht, ja. Das ist dann schon mal ein großer Unterschied halt zur Formel 1, ja.
Ja. Und du hast dann auch, wenn wir jetzt was über Jugendfahrer sprechen, hast du auch die Rennschulen, die großen. Also du hast ja relativ viel Italiener. Also da hast du halt klar, Rossi sucht sich dann schon jetzt mittlerweile seine Talente aus und bildet die dann aus und ermöglicht denen dann quasi den Eintritt in den Rennsport. Und da merkst du dann halt schon, wer aus der Schule kommt. Die haben alle meistens den gleichen Fahrstil, diesen eleganten Rossi-Fahrstil. Und dann hast du die Spanier, die alle einen relativ aggressiven Fahrstil haben. Ja, also das sind ja schon die zwei größten Nationen, die du hast. Oh, bin ich mal gespannt. Dann haben wir auf jeden Fall noch, wenn wir jetzt mal über die Konstrukteure sprechen, haben wir jetzt noch die KTM. Die funktioniert eigentlich ganz gut, vor allem an den Strecken, wo die anderen Marken nicht ganz so gut funktionieren.
Ja.
Also Ducati funktioniert eigentlich überall. Honda eigentlich nirgends. Aprilia muss man mal schauen. Für mich so das größte What if, wenn sie mal ihre Elektronik und ihr Fahrwerk in den Griff bekommen. Vor allem mit dem, oh, wenn ich den Namen schon lese, Maverick Vinales, Junge, das hört sich so gut an für einen MotoGP-Fahrer.
Das ist wirklich geiler Name.
Also wirklich. Maverick. Junge, es ist so geil.
Das ist wirklich stark, ohne Witz. Ey, das ist echt gut.
Und auf den bin ich mal gespannt. Also die Aprilia generell ist für mich, sag ich mal, aus den Tests wurde ich nicht wirklich schlau. Manche Fahrer haben gesagt, sie fühlen sich ganz wohl auf dem Bike. Andere haben gesagt, so, ja, lass uns lieber auf dem 23er weiterfahren. Aber da bin ich mal wirklich gespannt. Von da, ja gut, so. Was soll man dazu sagen, ist halt verloren. Und dann die KTM, ein Stadtmonster. Also neben der KTM zu starten, ist glaube ich ziemlich unangenehm. Und dann mit Pedro Acosta jetzt noch ein sag ich mal, ein Fahrer frisch aus dem Hype. Dann die alten Hasen, die du da noch drauf sitzen hast, sag ich mal, alt. Brad Binder und Jack Miller. Und da bin ich mal gespannt, was die zwei machen. Auch mal immer wieder für einen Rennsieg gut. Und dann hast du noch die Yamaha mit Quartararo und Rins. Abwarten, was passiert. Die Yamaha hat, finde ich, einen tollen Motor. Aber dass die Rennstrategie oft nicht so, wie sie sein sollte. Und die haben auch ein massives Elektronikproblem. Und das kann ich wie bei Aprilia momentan eigentlich nicht so verstehen, wie das immer noch sein kann, dass die so Probleme haben damit.
Also, dass die haben die auf technische Defekte oder was? Oder wie kann ich das verstehen?
Ja, auch die Abstimmung quasi, die macht, die können ja, wenn die in die Kurve reinfahren, wie bei der Formel 1, stellen die dann die Bremse immer ein. Und das funktioniert einfach noch nicht so gut, wie das bei Ducati funktioniert oder bei KTM. Und das ist eigentlich was, wo du sagen kannst, boah, du kannst dich da eigentlich von Rennen zu Rennen, kannst du da dran entwickeln und kannst dich verbessern. Wenn du einen scheiß Motor hast, mit dem du in die Saison gehst, dann ist der Motor halt scheiße.
Ja, klar, das stimmt, ja. Mhm.
Und bei der Elektronik, das ist für mich ein Thema, das ist eigentlich nur Fleißarbeit und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und bei der Honda brauchen wir gar nicht reden, haben wir jetzt schon oft genug gesagt, aber die haben jetzt auch schon ihren Sportchef für 25 entlassen.
Das finde ich persönlich einfach interessant, ne, wenn man sich mal überlegt, dass Honda in der Formel 1 der Motor ist halt, seit Jahren, und hier in der MotoGP überhaupt nicht. Sondern es ist genau das Gegenteil. Das ist krass.
Ja, die haben halt, ich sag mal, jetzt grob, seit 5 Jahren, seit 4 Jahren, spielen es halt keine Rolle mehr großartig. Also,
ja.
Ich sag mal, so wie mal ein berühmter Formel-1-Fahrer gesagt hat, mit dem Ferrari gewinnst du keinen Weltmeistertitel mehr. Könnte man das jetzt sagen, hat Marquez wahrscheinlich auch über die Honda gesagt.
Ja, mit Sicherheit. Ja, 100%. Mit Sicherheit.
Also, das ist schon, wo ich sage, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Vor allem, ich verstehe die Entscheidung auch nicht, ihren Sportchef zu behalten, jetzt noch für diese Saison. Und danach die Saison übernimmt ein neuer. Ja, warum geht man dann überhaupt in die Saison noch mit dem? Keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Richtig. Ja, dann bin ich mal gespannt.
Ja, ich bin auch echt... Ich habe wirklich Bock drauf, also ich freue mich da, wenn das losgeht jetzt in 2 Wochen.
Ja, vor allem, ich sag mal, wenn man von der Formel 1 kommt und dann ist es ja schon allein was ganz Außergewöhnliches, wenn man auf die Startaufstellung guckt und dann stehen da 3 Fahrer nebeneinander in der ersten Reihe.
Ja, ich meine, ich habe ja schon ein paar Rennen und so geschaut, aber ich habe es halt nie intensiv mir halt angeschaut, auch so ein bisschen mit der Technik und so hinten dran, weißt du, das ist halt... ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mal, wo das überhaupt kam. Ich glaube, das kam auf The Zone oder so. Ich weiß nicht, es war jetzt nicht so in meinem. Ich hatte es auch nicht
über Schirm sogar. Servus TV.
Ja, genau. Aber nee, ich habe da Bock drauf. Nur, ich muss mir halt anschauen, muss auch, ne? Ich meine, es ist halt alles komplett anders, wenn ich mir das überlege, so mit, auch wie du es mir letztens erzählt hast, im Qualifying, wie das alles abläuft, dass schon beim freien Training sich Leute schon qualifizieren können und so, das ist schon. Alles sehr außergewöhnlich auf jeden Fall.
Ja, 100%. Aber ich finde, das ist halt mal so, wenn bei der Formel 1 Qualifying kommt, dann ist es was du guckst. Also, das Qualifying ist ja mitentscheidend. Und bei der MotoGP fängt es halt schon im freien Training an. Dass halt die 10 Schnellsten aus dem freien Training halt schon direkt einen Startplatz in Q2 kriegen.
Ja,
das heißt, du hast dann schon...
Ja, ja.
Das wird halt quasi das ganze Wochenende wird noch ein bisschen...
Ja, genau. Das ist,
die Spannung wird aufgeteilt.
Und das ist das Interessante, weil bei der Formel 1 ist es nämlich auch das Problem, die wollen ja unbedingt das alles spannender machen, deswegen gibt es jetzt seit ein paar Jahren diese Sprintrennen auch in der Formel 1. Ich weiß es nicht, wie lange gibt es denn eigentlich die Sprintrennen in der MotoGP? Weißt du das etwa? Ist das auch schon lange?
Ich glaub jetzt,
oder auch nicht so lange?
Nee, ich glaube auch nicht so lange. Ich glaube 3 Jahre.
Ja, dann ist es so wie die Formel 1 etwa.
Ja.
Ja, okay. Ja. Wie kamen die eigentlich an in der MotoGP? Die
Sprintrennen?
Ja, gut oder eher schlecht?
Ich doch gut. Also man muss halt sagen, das ist halt cooler bei der MotoGP, die fahren halt die Hälfte von der Zeit, also die Hälfte von der Streckenkilometer, die sie beim Rennen fahren. Beim Rennen fahren sie mit 22 Liter Benzin und im Sprint haben sie dann 12 Liter. Also sie fahren die Hälfte, aber haben quasi nochmal 2 Liter mehr. Das heißt, die Rennpace im Sprint ist auch nochmal deutlich schneller als im Rennen. Von daher ist es einfach cool anzugucken. Und du siehst dann halt auch ganz klar, wie manche dann halt taktieren, die dann vor allem dann im Saisonspurt, Endspurt
ja, das ist
dann halt wirklich sehen.
Geil, ja.
Wenn ich mich jetzt ablege und verletze, dann bringt mir das auch nichts, weil ich dann morgen im Rennen nicht fahren kann. Und so siehst du dann halt schon so coole Kämpfe, die dann entstehen können.
Ja, ja.
Das ist schon geil. Ja, ansonsten kann man ja mal noch ein bisschen was zum Kalender jetzt sagen. Ich bin mal gespannt, jetzt 10. März haben wir ja Katar. Das ist auf jeden Fall ein Circuit, der auf jeden Fall zu 100% der Ducati voll in die Karten spielt. Weil das ist ein Kraterkurs, der kaum Bodenwellen hat, mit frischem Asphalt. Das ist Eldorado, auch von der Pace her, von der Rennpace ist der Kurs gut. Oder bin ich jetzt blöd? Doch, das ist doch ein relativ gerader Kurs.
Also wie meinst du jetzt von der Ebene her, so dass er nicht hoch runter geht?
Ja,
der ist saugerade, ja. Da ist nichts mit hoch runter. Vielleicht ein paar Meter, wenn überhaupt.
Also das kommt auf jeden Fall der Ducati sehr entgegen. Dann ist es halt wie überall entscheidend, wer die schnellste Runde fährt und ganz vorne steht. Ich glaube, das ist in der MotoGP noch fast entscheidender wie in der Formel 1. Nee, stimmt nicht. In der Formel 1 ist es noch entscheidender, würde ich sagen, oder?
Mit was denn?
Mit Pole Position, wie wichtig die ist.
Ja, schon. Also ist schon sehr wichtig in der Formel 1 auch. Weil du halt aber auch, ich weiß ja nicht, die Autos sind ja auch groß und so, weißt du, da ist halt die Track Position ist halt wirklich sehr wichtig in der Formel 1 auch. Weil du musst halt auch erstmal am Gegner vorbeikommen. Das ist halt das. Und das ist halt, ne, mit so breiten Autos ja eh nicht so einfach. Und vor allem, wenn man es jetzt mal auf Katar bezieht, weil ich persönlich jetzt mal da abgesehen, was für ein Land das ist, warum man da überhaupt fährt, ne? Auch für die MotoGP ist einfach Quatsch. Aber in der Formel 1 funktioniert meiner Meinung nach die Strecke überhaupt nicht. Das ist halt wie Bahrain, nur in schlechter. Weil halt die Gerade, du hast halt bei Katar, du hast halt nur diese Start-Ziel-Gerade mit knapp einem Kilometer und sonst hast du nichts. Du hast halt keine Möglichkeiten, jetzt für die Formel 1 gesehen, irgendwas was zu machen noch über die gesamte Strecke, außer auf der Start-Ziel-Gerade. Ja. Ich weiß es halt nicht genau, wie es bei der MotoGP sein wird, da lasse ich mich überraschen. Aber bei der Formel 1 funktioniert die Strecke 0,0.
Ja, du hast halt in der MotoGP hast du halt viel mehr Möglichkeiten zu überholen, weil halt die Motorräder halt einfach nicht so breit sind.
Ja,
also wenn du da mal von der Ideallinie runtergehst, dann ist es kein Weltuntergang, du kommst trotzdem noch am Gegner vorbei. Und du hast vor allem, dadurch, dass du halt auf zwei Rädern fährst, hast du die Möglichkeit, und dass halt viel mehr Platz auf der Strecke ist, andere Linien zu fahren. Das heißt, du hast viel mehr Situationen in der MotoGP, wo jemand im Rennen der Führende die Innenbahn nimmt und der andere fährt die Kurve relativ weit von außen, um dann quasi die Folgekurve innen zu sein. Und so hast du da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, deinen Gegner, der vor dir fährt oder auch der hinter dir fährt, hinter dir zu lassen. Und deshalb würde ich sagen, ist die Pole Position schon wichtiger nochmal in der Formel 1 wie der MotoGP, aber auch da, wenn du vorne wegfahren kannst und hast nicht die Gefahr, dass dich jemand von hinten abschießt oder du im Getümmel bist, das ist halt bei der MotoGP passiert, würde ich sagen, schon häufiger, dass mal jemand einen Abgang macht oder auch ein Führender mal einen Abgang macht. Und auch so quasi, dass du dann Unfälle hast, die nicht von dir verursacht sind, hast du schon extrem oft.
Ja. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, das wird richtig, richtig geil. Und zwar am 26. Mai, ne? Da findet auch da ist Monaco Grand Prix und gleichzeitig in der MotoGP Spanien.
Katalonien.
Das ist halt richtig, richtig stark. Das ist unser wild. Tag. Das sag ich, wie es ist.
Jawohl. Vor allem, was ich an der MotoGP noch feiere, im Vergleich zu der Formel 1, ist einfach der Rennkalender. So, die fahren halt noch auf Strecken wie Assen. Oder du hast drin Sachsenring. So, du hast, sag ich mal, so alte europäische Rennstrecken.
Ja, okay, gut, aber Sachsenring, ich sag dir halt, wie es ist, da fährt die Formel 1 40 Sekunden, das kannst du halt auch nicht bringen, das ist halt Quatsch. Ist die Strecken halt viel zu klein und das Problem ist auch, das weiß ich gerade nicht, vielleicht weißt du das, wie das bei der MotoGP ist. Bei der Formel 1 ist es nämlich so, dass die Formel 1 ist ja unter der FIA, ist das eigentlich bei der MotoGP auch, dass das so der Weltverband ist? Oder ist das was anderes bei der MotoGP?
Ich glaube, das ist was anderes.
Weil bei der Ding ist nämlich so, dass diese Rennstrecken...
FIM,
ja, okay, guck mal, dann ist das was anderes. Und da ist nämlich so, dass die Strecken nämlich einen speziellen Grad haben müssen und die müssen Grad 1 haben und nur dann sind die halt berechtigt, überhaupt ein Formel-1-Rennen austragen zu dürfen. Und da sind halt so Strecken wie Assen und Sachsenring, die haben halt nur maximal einen 2- oder einen 3er-Grad. Weil die halt auch wegen der Sicherheit, ne? Du brauchst dann auch spezielle Auslaufzonen und was weiß der Geier was.
Ja gut, Auslaufzone ist, glaube ich, das größte Kriterium bei den Strecken bei der MotoGP. Du brauchst halt in alle Richtungen einen Grünstreifen bis nach...
Ja, ich weiß, genau, ich weiß. Ja. Deswegen sind die Formel-1-Strecken saulangweilig.
Das stimmt. Aber
das ist das Problem,
du kannst halt auch keinen... Ich stelle mir gerade die MotoGP in Monaco vor.
Oh.
Da gäbe es Tote.
Ey, gibt's eigentlich Stadtrennen?
Nein.
Ja, das kannst du ja nicht bringen, ne?
Wenn da was passiert,
ist ja absolut lebensgefährlich. Was interessant ist, ich bin ja dieses Jahr in Spielberg und die verändern ja in Spielberg jetzt auch die Auslaufzonen im letzten Sektor und so, weil es in der Formel 1 Saudi Probleme immer gab wegen den Track Limits, wegen dem Überfahren, weil das Problem ist, in Österreich gibt es ja im letzten Sektor nur Asphalt. und nicht keinen Kies und so. Und jetzt wollen sie anscheinend aber so einen Kiesstreifen machen von ein paar Meter. Bin ich mal gespannt, wie das auch für die MotoGP ist halt, ne?
Ja, MotoGP kannst du sagen, sobald du mit dem Motorrad auf den Kies kommst, bist du verloren.
Ja, ja.
Das gab's stell ich mir 2020 so vor. Gab's mal so ein Manöver von Marquez, wo er vor Maverick gefahren ist.
Mhm.
Und da ist er ins Kiesbett gekommen und dann haben alle gedacht, so, okay, ja, der, ne, der liegt jetzt, aber da konnte er sich auf dem Bike halten, aber normalerweise Kies und Motorrad verträgt sich einfach nicht. So, da legst du dich ab. Aber zu dem Thema Bahrain und warum, Katar und warum das der erste Renntag ist, oder der erste Renntag im Kalender, da haben wir ja doch letztens drüber geredet, hast du gesagt, du findest es kacke, dass sie da auch die Tests machen in Katar.
Was meinst du genau?
Dass der letzte Test auch in Katar war von der MotoGP. Hast du doch gesagt, das ist doch kacke. Und dass du den Track richtig schlecht findest.
Ach so, ja, ich finde, ja, die Strecke ist für die Formel 1 her absolute Katastrophe.
Mhm.
Also ich weiß
nicht. Ich finde es gut.
Ja, also funktioniert, ja gut, kann ja sein, ne? Ich meine, aber für die Formel 1 funktioniert die Strecke halt einfach nicht. Da ist halt bare, also
ja.
Wenn du dir mal das Layout, du bist ja jetzt gerade am PC, mach mal zwei Tabs auf und gib mal ein wirklich Bahrain-Layout. Und Katar-Layout. Ungelogen, Katar ist einfach Bahrain auf Wish. Und das merkst du halt in der Formel 1 halt, also wirklich. Du merkst halt, dass Hermann Tilke beide Strecken gebaut hat. Also dem seine Handschrift ist sowas von auf beiden Strecken zu erkennen. Und ja, ich weiß ja nicht. Es funktioniert leider nicht im Ding. Umso mehr bin ich gespannt,
Stimmt. Ist ja gefühlt die gleiche Strecke.
Ja, eben. Nur in schlechter halt. Weil in Bahrain hast du halt eine lange Gerade, dann so ein Zickzack-Ding. Und dann hast du eine Gegengerade. Und die ist halt für die Formel 1 richtig nice dann zum Racen halt. Und das hast du hier halt gar nicht, keine Ahnung. Weil du hast halt bei Katar viele richtig schnelle Kurven, sag ich mal. Aber da überholst du ja nicht. Also nicht in der Formel 1 jetzt. Aber
ja. Auf dem Motorrad schon.
Ja, guck, deswegen. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, wie das da sein wird. Worauf ich noch mehr Bock habe, ist aber auf den zweiten Grand Prix in der MotoGP. Mann, ich liebe Portugal. Portimão, die Strecke ist so geil. Da freue ich mich richtig drauf.
Ist flach, ne? Ja.
Alleine wie
es quasi, da ist doch die Gerade und dann quasi
der zweite
Sektor ist doch fast, der fährt doch quasi am Rücken von der Boxengasse.
Ja, richtig, ja. Und es geht hoch und runter, Mann. Das ist wie eine Karussellfahrt. Richtig, richtig cool. Das wird auch nice.
Also das ist auf jeden Fall auch ein Rennhighlight. Aber du hast halt in der MotoGP hast du halt was, das hat die Formel 1 halt nicht. Und die MotoGP muss schon, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise aufs Geld gucken. Deshalb haben die auch die letzten Tests in Katar gemacht, um dann halt die Kosten, Logistik relativ gering zu halten, dass die da nicht immer komplett um die Welt rumfliegen. Also, das hast du dann schon, weil ich meine, die FIA schwimmt in Geld, würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm.
Vor allem die Formel 1, und das hast du bei der MotoGP einfach nicht.
Ah, okay, ja. Was? Ja. Das geht ja dann. Also ich muss sagen, am Ende der Saison, das kann ich jetzt schon mal sagen, da haben wir aber ordentlich Rennen, die am gleich, also wir haben, glaube ich, am Ende alleine den letzten 10 Rennen sind, glaube ich, 6 Stück von der Formel 1 und MotoGP gleichzeitig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da muss halt Second Screen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, da wird noch was anderes passieren. Aber das sagen wir jetzt mal noch nicht, was wir machen, was wir noch vorhaben. Also das können wir safe machen dann, das wäre bestimmt auch cool.
Ja. Ich habe heute schon ein bisschen darauf was vorbereitet, sage ich, wie es ist.
Ja, da bin ich mal gespannt. Und
aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, müssen wir jetzt schon noch irgendwie einen kleinen Ausblick geben auf jetzt das Rennen und auf die Meisterschaft. Nico.
Ja.
Ich brauche jetzt einen Rennsieger von dir. Ich brauche einen Weltmeister.
Boah. Jo. Okay. Also einen Rennsieger brauchst du jetzt.
Ja, den brauche ich jetzt unbedingt.
Boah. Ich weiß nicht. Schwierig. Es ist ja jetzt nicht die absolute Vollgasstrecke, sage ich jetzt mal.
Ja.
Oder?
Ja. Schnell ist es schnelle Strecke,
schnell
aber jetzt keine Vollgasstrecke.
Ja, schnell ist es schon. Nee, ich würde es wirklich einfach mal sagen, ich mache es jetzt einfach mal klassisch und ich vertraue einfach den Test. Ich sage, dass der amtierende Weltmeister sich den ersten Sieg holen wird. Ja, genau, bei Naja. Mit der Ducati, genau.
Ich sage. Nee, ist jetzt langweilig, wenn ich auch beim Jaja sage. Ich sag, Jorge Martin gewinnt den Grand Prix von Katar. So, und wer wird Weltmeister?
Ja, das ist jetzt, komm, das ist unmöglich, jetzt irgendwas zu sagen, Mann.
Ja, wir brauchen jetzt so einen Wild Guess, wo wir uns am Ende von der Saison dann hinsetzen können und können sagen, guck mal, da hast du es schon gewusst, obwohl du keine Ahnung von MotoGP hast.
Ja, also wenn es vom Namen geht, würde ich den Maverick sagen. Das ist, schickt mich komplett weg.
Das ist einfach nice.
Ja, ja. Nee, was hast du gesagt? Die Yamaha ist nicht so stark, ne?
Nee. Also, ey,
ja, weil ich finde, Fabio Quartararo ist auch ein saustarker Fahrer. Sonst hätte ich jetzt einfach mal so ein bisschen so einen richtigen Hot Take gebracht.
Undercover? Aber,
ja, ja. Hätte ich das einfach das gesagt, ja.
Ja.
Aber es kommt halt drauf an. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er vielleicht auch ein bisschen Blut geleckt hat, wäre halt Jorge Martin, ne? Dass er es jetzt vielleicht allen zeigen Fall, will.
Der Mann ist besessen.
Ja, ja, genau, besessen. Genau, deswegen kann sein, dass er es jetzt jedem zeigen möchte. Deswegen könnte ich da auch denen vorstellen, ja. Dass der jetzt auch alles gibt. Weil ich meine, klar, komm.
Also ich.
Bei Naya ist ja klar, ja. Dass der da mitten in der Verlosung ist, ist das sowieso klar. Ja. Und ja, da gibt es bestimmt noch ein, zwei andere Kandidaten, die wirst du mir jetzt bestimmt auch noch sagen.
Also ich glaube, wir werden dieses Jahr am Anfang von der Saison, wenn ich jetzt mal so eine Prognose abgeben darf, werden wir so einen Ein- oder Zweikampf haben. Und ich glaube, das wird auf Bagnaia hinauslaufen und es wird auf Martin hinauslaufen, die jetzt die ersten 5, 6, sagen wir mal bis 10 Rennen so ihr Ding drehen. Aber ich glaube, gegen Ende von der Saison kann das dazu kommen, dass wir ein Finale sehen, wo wir 4, 5 Fahrer haben, die wirklich Chancen haben, Weltmeister zu werden. Das ist für mich Bagnaia, das ist Martin. Das ist, je länger die Saison wird, umso besser wird Marc Marquez. Ich glaube, dass Pedro Acosta als Rookie dieses Jahr eine richtig starke Saison haben wird. Und ich weiß es nicht, Binder oder Miller. Boah, schwierig. Einer von den zwei vielleicht noch. Okay. Aber das ist so, glaube ich, wir haben, glaube ich, dieses Jahr eine richtig spannende MotoGP-Saison. Ja. Fast so spannend wie letztes Jahr die Formel 1, ja.
Ja, ja, wird so spannend. Also spannend wird es auch klar. Also du musst mir überlegen, wie mein Ablauf jetzt war. Wir haben vor einer Stunde war ich hier gesessen, habe die Analyse von den Tests von der Formel 1 aufgenommen und das Fazit davon war eigentlich, dass es ja wahrscheinlich genauso spannend wird wie das letzte. Aber gut, was willst du machen, ne? Ja, wer ist denn eigentlich, nur für meine Gefühlslage, dass ich schon mal vielleicht das Team diesmal nicht auswähle, wer ist denn sozusagen Ferrari in der MotoGP?
Also meinst du so, der das ganze Jahr joked?
Ja, ja, genau.
Der, wo mich Team oder Konstrukteur?
Boah, mach mal Konstrukteur. Also wo man das so erwartet?
Yamaha oder Aprilia, würde ich sagen. Okay. Aber dann würde ich fast sagen auf Yamaha. Weil die haben einen brutalen Motor und kriegen es einfach nicht auf die Reihe.
Ja, ja.
Und vom Team her... Vom Team her würde ich sagen, wird es wahrscheinlich sowas sein wie Trackhouse Racing MotoGP. Also die Aprilia, das zweite Team, das Kundenteam.
Okay, ja gut. Dann werde ich schon mal darum einen Bogen machen.
Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich sag mal, wie es ist. Also, ne, dein Team muss werden Cressini Racing.
Ja, wieso?
Das Bike sieht so gut, ja, das ist dieses, das mal das Bike von Marquez, dieses Hellblau.
Ah, das ist abnormal cool aus, wirklich.
Das, also, das ist richtig so stark. Geil.
Ja, ja, so stark.
Okay, dann haben wir doch auf jeden Fall jetzt schon mal eine gute erste Folge, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei halt das Bike von Bagnaia ist auch nicht so schlecht aus, ne, in Rot.
Ducati Rot, das ist ganz klassisch. Ducati Rot muss es sein.
Ja, das ist, wie gesagt, es war jetzt, vor allem haben wir jetzt auch schon eine ordentliche Zeit hinter uns, oder? Guck mal, wie lange nehmen wir jetzt auch schon auf? Guck mal, 38 Minuten, Alter.
38 Minuten?
Junge, die Zeit ist verflogen, das ist ja abnormal. Nee, aber wie gesagt, ich habe echt Bock. In 2 Wochen geht's da los, in einer Woche Formel 1, in 2 Wochen das. Ja, der Motorsport erwacht so langsam jetzt auch mal wieder.
Auf jeden Fall.
Und,
Vor allem, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, also würde ich sagen, machen wir dann nach dem ersten Rennen.
Oder? Ja, ja, ich würde generell, also ich würde es jetzt auch so generell handhaben, dass man eigentlich immer so nach den Rennen über das Wochenende spricht, über, ne, einfach eine Rennanalyse immer. Ja. So. Da ist man ja auch immer auf dem aktuellsten Stand, sage ich mal. Ja. Wenn jetzt natürlich sowas passieren sollte, wie jetzt zum Beispiel in der Formel 1 ein Hamilton wechselt zu Ferrari, dann würde ich halt auch mal eine Folge zwischendurch machen, wenn so etwas nach in der Formel 1 in der MotoGP passiert, ne? Das kann man dann natürlich auch machen, aber sonst würde ich einfach so gehandhabt, immer entspannt. Weil dann kommst du ja auch am Ende vom Jahr, hast ja auch ein Output von gefühlt allen zwei Wochen ist ein Podcast, ne? Wenn man es mal hochrechnet mit 24 Rennen oder wie viele haben die? Oder 22, 24? Ich weiß gar nicht, wie viel die MotoGP hat. Ist auch sehr viel, aber, ne?
Die MotoGP
hat 21. Ah, weil Argentinien 21. doch ausgefallen ist, ne? Das wurde doch abgesagt, glaube ich. Ja, ja, genau.
Bürgerkrieg. Die haben andere Probleme gerade.
Okay. Ja, entspannt. Dann würde ich sagen.
Okay.
Komm als erste Folge, das passt doch auf jeden Fall.
Und, 100%.
Ich bedanke mich fürs Zuhören an jeden. Und wir hören uns dann.
Ich mich natürlich auch.
Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.